SRF 2 Kultur.
Es ist immer noch so, dass eine Frau, die irgendwie ein hautenges Kleid anhat auf dem roten Teppich, 100.000 Mal mehr Feedback kriegt als eine Frau, ein Mädchen, das einen klugen Satz sagt.
Zur Passage auf SRF 2 Kultur begrüßt sie Barbara Peter. Dieser kluge Satz stammt von der Kabarettistin und Schauspielerin Maren Kreumann. Sie ist so etwas wie die Grande Dame der deutschen Satire. Sie ist ebenso scharfsinnig wie erfolgreich. Und in diesem Frühjahr hat sie für ihre Sendung Kreumann mit dem Grimme-Preis die renommierteste Auszeichnung des deutschsprachigen Fernsehens erhalten. Sie ist heute Gast in der Passage, zusammen mit der Schweizer Comedienne Hazel Brugger. Man ist geneigt zu sagen, der anderen äußerst erfolgreichen Satirikerin deutscher Zunge. Das ist wohl etwas verkürzt, aber im Kern stimmt es eben doch, wenn man sich vor Augen hält, in welcher Weise und vor allem in welchem Tempo Hazel Brugger den gesamten deutschsprachigen Raum im Sturm erobert hat. Was die beiden Frauen verbindet und was sie unterscheidet, beides wird Thema sein in dieser kommenden Stunde. Und vor allem wollen wir gemeinsam ergründen, wie es kommt, dass Frauen sich in der Wirtschaft, der Politik, der Wissenschaft, der Kunst inzwischen Gehör und Gewicht verschafft haben. Im Bereich der Komik und ganz besonders in der politischen Satire aber noch immer Seltenheitswert haben. Herzlich willkommen, Maren Kreumann, Hazel Brugger.
Guten Tag.
Hallo, danke schön.
Und bevor wir ins Gespräch einsteigen, sollen natürlich beide Künstlerinnen vorgestellt werden. Und noch davor würde mich interessieren, Hazel Brugger, welches Bild haben Sie von Maren Kreumann? Wie würden Sie sie beispielsweise einer noch jüngeren, unwissenden Kollegin beschreiben?
Ich tue das tatsächlich manchmal, dass ich Maren Kreumann jüngeren Kolleginnen empfehle. Und dann sage ich immer, guck mal, hier ist so eine ältere Frau, die sich genau so verhält, wie man sich als ältere Frau verhalten muss, wenn man Leute zum Lachen bringen will.
Super. Und jetzt hören wir mal, wie das dann klingt.
Geht ruhig alle dieses Jahr zur Wahl. Weltlinksliberal, sozialradikal oder neutral. Eigentlich ist das scheißegal, denn wir sind wieder mal in der Überzahl im Wahllokal. Denn wir sind die Alten.
Wir sind alt.
Wir sind die Alten. Ihr denkt zwar, ihr seid die Geilsten, aber wir sind die Meisten. Wir sind die Alten. Ihr wollt was verändern.
Ich meine, machen wir uns doch nichts vor. Ohne Unterstützung von außen ist es auch bei denen nur eine Frage der Zeit, bis die MeToo-Falle unerbittlich zuschnappt. Deswegen zeige ich diesen Männern Wege auf, wie sie ihren natürlichen Chauvinismus in gesunde, rechtlich unproblematische Bahnen lenken können.
Das waren zwei kurze Auszüge aus der Sendung Kreumann von und mit Maren Kreumann, die sie auch als Autorin mitverantwortet und in der sie in unzählige verschiedene Rollen schlüpft. Das tut sie zusammen mit einem illustren Kolleginnen- und Kollegenkreis. Man könnte die Sendung auch so als so eine Art extra scharfer Sitcom bezeichnen. Und auch über diese Sendung werden wir natürlich im Lauf dieser Passage sprechen. Zunächst, bevor wir ein Muster aus dem Schaffen von Hazel Brugger anhören. Frau Kreumann, würde mich interessieren, wann und wie haben Sie denn Hazel Brugger zum ersten Mal wahrgenommen?
Ah, muss ich nachdenken. Hazel war schon irgendwie länger so eine graue Eminenz als junge, tolle, kluge Kollegin. Also aufstrebender Star. Ich glaube, ich habe dich in der Heute-Show gesehen, bei Interviews, die du geführt hast. Und wo ich dachte, ach, ist ja ganz anders. Und wo kommt die denn her? Und so. Und dann habe ich, habe noch nie den ganzen Abend von dir gesehen, aber diese kleinen Stücke waren genug, um mich darauf aufmerksam zu machen, dass es also eine junge Person gibt, die geradezu ins Philosophische lappt und einen leiseren, klugen Humor hat, der gar nicht unbedingt deckungsgleich ist mit dem, was wir, also zumindest in Deutschland, als Comedy betrachten. Das fand ich außergewöhnlich und da fühlte ich mich gleich irgendwie, ja, klingt komisch, aber so ein bisschen verwandt.
Ja, und dann haben wir uns ja persönlich kennengelernt beim Comedy-Preis vor einem Jahr. Ja, das war, da habe ich den Nachwuchspreis gewonnen und dann war bei der Afterparty, das stellt man sich glamouröser vor, als es ist. Ja. Es ist einfach so ein Zelt auf einem Parkplatz.
Ja. Ungemütlich.
Sehr ungemütlich und dann wollten irgendwie so alle was von mir und dann kam eine Frau zu mir, deine Assistentin, Agentin.
Genau,
und
meine Pressefrau, glaube ich.
Genau, deine Pressefrau und hat dann gesagt so, ja, kann ich kurz mit Ihnen sprechen? Und ich habe gesagt, nein, ich möchte nicht, weil ich einfach gedacht habe, lass mich in Ruhe, wer auch immer du bist. So, also ich versuche dann immer höflich zu sein, aber irgendwann ist dann so das Höflichkeitsfass leer.
Ja.
Und dann hat sie gesagt, bitte komm, nur eine Minute. Und habe ich gesagt, ja, okay. Und dann hat sie, habe ich gemerkt, sie will gar nicht mit mir reden, sondern du.
Ja.
Und dann habe ich mich total gefreut und auch geschämt, dass ich so bockig war.
Nein, aber das war toll, das fand ich auch großartig. Und wir haben dann, glaube ich, auch ein Selfie gemacht, habe ich bei mir auch irgendwie auf irgendwelche Foren gestellt, weil ich irre stolz war. Und dann hast du auch irgendwas Nettes geschrieben, ich glaube auf Instagram, aber meine Instagram-Seite mache ich gar nicht selber.
Ja, nee, bei Facebook habe ich eine Nachricht geschrieben.
Ja, genau, das mache ich auch nicht selber, mein Facebook.
Ja, habe ich dann gemerkt.
Und dann kommt immer keine Antwort. Ja. Das tat mir total leid, weil also im Privaten habe ich mich natürlich irre gefreut. Das ist nur dann in meinem Wohnzimmer verpufft, leider.
Ja.
Aber ich kann es dir ja jetzt sagen, ich habe mich irre gefreut.
Okay, sehr gut, da freue ich mich.
Zum Anfang gleich schon die großen Geständnisse. Wir gucken schon hinter die Kulissen. Sowas mögen wir natürlich. Und wir hören natürlich jetzt trotzdem auf die Bühne. Und apropos außergewöhnlich, dieses Attribut verdienen sich ja auch die Beziehungstipps, die Haselbrucker auf der Bühne gibt.
Und ich habe jetzt eine Methode entwickelt, wie ich aus dieser Störung, dass ich sagen kann, was ich denke, anstatt was ich fühle, Profit schlagen kann. Ich biete neu an der Volkshochschule Seminare an in verbaler Verhütung. Das möchte ich Ihnen noch schnell mit auf den Weg geben. Verbale Verhütung ist extrem effizient. Für das nehmen Sie einfach so eine romantische Situation, die ganz frohlockend gedeiht und weidet. Und dann kommen Sie mit so einem nassen Tuch aus Realität und schlagen drauf, bis sie stirbt. Und es ist sehr gut, wenn man zum Beispiel mit jemandem anbandelt und dann viel zu spät merkt, oh, wir dürfen auf gar keinen Fall eine Familie miteinander gründen, weil du riechst mega widerlich, es ist nicht dein Shampoo, ich glaube, du bist mein Cousin. Und dann kommt die verbale Verhütung ins Spiel. Für die schauen Sie den Partner oder der Partnerin oder wenn Sie ganz krass unterwegs sind, den Partners beim Akt tief in die Augen, wenn das die Position erlaubt, sonst benutzen Sie einen Rückspiegel. Schulterblick nicht vergessen, nicht, dass da jemand aus dem toten Winkel reingepfercht kommt. Tief in die Augen schauen und dann was sagen, das wirklich stimmt. So, auf einer wissenschaftlichen Ebene. Also ich als Frau könnte zum Beispiel zu einem Mann sagen, besten noch erotisch atmen, damit das Gegenüber keinen Verdacht schöpft. Entschuldigung, das war Dirty Talk auf Schweizerdeutsch. Tief in die Augen schauen und dann was sagen, was wirklich stimmt. Also ich würde sagen, hey, wow, ist es nicht Wahnsinn, dass du jetzt gerade so auf einer genbiologischen Ebene rein rechnerisch zu 50% Sex hast mit meinem Vater?
Haselbrucker, die auf der Bühne über Beziehung spricht, wie man es sonst nur von Männern erwarten würde. Sie beide, Haselbrucker und Maren Kreumann, futieren sich um Erwartungen an weibliches Verhalten auf ganz verschiedene Art und Weise. Und im Zweifel nehmen sie sowieso beide kein Blatt vor den Mund. Das lässt sich schon mal bei allen formalen Differenzen sicher festhalten. Zunächst drängt sich da für mich die Frage auf, was ist es, dass Sie sich erworben haben, dass Sie in die Wiege gelegt bekommen haben, dass es Ihnen heute ermöglicht, sich hinzustellen und Klartext zu reden und dabei auch noch so unverkrampft und komisch aufzutreten? Ich würde das gerne Sie, Frau Kreumann, zuerst fragen, weil ich mir vorstelle, dass einfach qua Jahrgang Sie noch mehr Hindernisse hatten auf diesem Weg?
Also ich hatte eigentlich nur Hindernisse auf dem Weg, also mich auf die Bühne zu stellen und komisch zu sein. Das war von wegen Wiege gelegt, kann man da gar nicht von sprechen. Ich habe immer gern gelacht und komme aus einer Familie, wo auch ironisch also argumentiert wurde und wo also Witze gemacht wurden. So, das ja, aber dass das irgendwas eine berufliche Auswirkung haben könnte, war mir völlig, völlig fern. Es gab ja auch gar keine Beispiele dafür. Also es gab irgendwie zu meiner Zeit Lore Lorenz, eine großartige Kabarettistin, die war auch lustig, war in einem Ensemble von Männern und es wurde auch ein Team, was schrieb und sie war die Protagonistin. Aber das war eigentlich die einzige, Witze habe ich irgendwie privat gemacht. Aber mit Beruf hatte das gar nichts zu tun, wobei Witz natürlich auch eine Überlebensstrategie ist. Also zum Beispiel, ich habe schon die Lehrer nachgemacht und die Lehrerin und so. Und ich erinnere mich an Situationen, wo meine Klassenkameraden gesagt haben, Mensch, mach doch nochmal die Frau Pezina nach oder so. Das schon, aber dass das irgendwie beruflich irgendwo hinmünden würde, war nicht abzusehen.
Und irgendwann ist es ja dann doch passiert, also über Ecken. Was hat den Ausschlag gegeben, dass Sie irgendwann sich entschieden haben zu sagen, doch, ich setze auf diese Karte?
Ja, ich habe irgendwann ein Programm gemacht, das war ein musikalisches Programm über die 50er Jahre. Ich habe in einem linken Chor gesungen und dachte dann irgendwann, jetzt singe ich mal nicht nur Eisler und die Faust erhoben und Roter Wedding und so, das alles tolle Lieder, aber die politische Situation war irgendwie auch, dass ich mich sozusagen als Subjekt darin wiederfinden wollte. Ich merkte, diese Lieder fand ich historisch gut, aber das spiegelte nicht so mein Leben. Und dann habe ich angefangen, das, was mich bewegt hat, nämlich deutsche Schlager der 50er Jahre zu sammeln und daraus ein Programm zu machen. Es wurde ein politisches Programm, weil ich das Frauenbild der Zeit anhand dieser Schlager sehr gut auffächern konnte. Denn diese Schlager waren sehr explizit inhaltlich. Da hieß es zum Beispiel Cindy, oh Cindy, dein Herz muss traurig sein. Der Mann, den du geliebt, ließ dich allein. Und dann steht sie immer am Kai, da riefen die Möwen, sie riefen alle dir zu. Cindy, oh Cindy, dein Herz muss traurig sein. Der Mann, den du geliebt, ließ dich allein. Also die Frauen waren alle allein und die Männer waren im Prinzip in der weiten Welt. Als Gauchos, als Seeleute sehr gerne. Und es entsprach ja einer bundesdeutschen Realität. Es waren in den 50er Jahren viele Männer aus dem Krieg nicht gekommen. Und die Popmusik hat das irgendwie verarbeitet, diese politische Situation. Und es mündete in ein ganz restriktives Frauenbild. Und ich konnte mit diesen, also durch eine kluge Abfolge von diesen Liedern mit ein paar Zwischentexten, konnte ich eigentlich ein politisches Programm machen über das Frauenbild der Zeit. Und für mich war das eigentlich ein Gesangsprogramm. Und da dachte ich, ich muss ein paar Übergänge machen. Und da dachte ich, ja, mache ich dann so. Und meine Band, ich habe mit Gitarre und Klavier das gemacht damals, auf Du und Du mit dem Stöckelschuh hieß es. Und für mich selber war das, dann dachte ich, ja, wir haben nur die Lieder geprobt und als dann die Aufführung war, dann haben die Jungs auch zum ersten Mal gehört, was ich so dazwischen gemacht habe. Und diese Zwischendinger, diese Texte wurden dann irgendwann, es wurde irgendwann klar, dass das ein Kabarett, dass ich sozusagen eine Kabarettistin war. Aber selber dachte ich eigentlich, ich mache so einen bunten Abend mit Liedern und so ein bisschen. Also es heißt, ich habe mich gar nicht so gefühlt. Ich hätte es mich auch nicht getraut. Ich hätte, es haben dann andere Leute gefunden, ach, die macht ja eigentlich Kabarett. Zum Beispiel Dieter Hildebrandt, der mich in Scheibenwischer, das war eine sehr wichtige Kabarettsendung in Deutschland, eingeladen hat. Und ich selber hätte mich auch, ich war schon Anfang 30 da, aber ich hätte mich noch nicht getraut, mich als Kabarettistin zu bezeichnen. Es gab keine, die selber auf die Bühne gingen mit eigenen Texten.
Sie mussten ihr eigenes Role Model quasi entwerfen.
Ja, und das konnte ich habe mich sozusagen ausgetrickst durch diese Musik, weil ich dachte, so, dann singen wird ja auch von Frauen sozusagen fast erwartet oder es wird akzeptiert. Und mit diesen Gesangsteilen konnte ich sozusagen, das mochte ich gerne, konnte ich auch gut. Und da habe ich aber sozusagen zu 50% einem vorhandenen Rollenbild entsprochen. Und mit diesen Texten und mit dieser Abfolge und der Aussage, die ich hatte, habe ich es durchbrochen. Aber das war für mich leichter als jetzt der Weg, also auf eine Bühne zu gehen und einfach nur Texte zu machen. Undenkbar. Es gab es nicht. Bei uns. Ich weiß nicht, wie es hier war. in der Schweiz?
Wahrscheinlich dreimal nicht, würde ich jetzt vermuten. Häselbrucker, Sie haben zu einer Zeit, als Ihre Kolleginnen mutmaßlich auf die Matura gelernt haben, die ersten Slams gewonnen. Sie haben sie auf die Bühne gestellt von Anfang an mit ihren Texten. Was war Ihre Motivation? Was hat Sie dazu gebracht?
Also was sehr interessant ist, das hat jetzt Maren gerade erzählt, das war bei mir ähnlich, dass ich eigentlich dann auch immer diese Texte, irgendwie musste ich so ein Kit finden, damit diese Texte zusammenpassen. Und in diesem Freiraum zwischen den starr vorgegebenen Texten, die man dann ja beim Poetry Slam schon lange vorbereitet und mehrfach vorgetragen hat, da habe ich mich dann richtig ausgetobt und wohlgefühlt. Und das war dann das, wo ich auch gemerkt habe, ich möchte auf jeden Fall länger als 5 Minuten auftreten. Aber als ich 13, 14, 15 war, habe ich angefangen, mich sehr für Comedy zu interessieren, also hauptsächlich amerikanische und britische Comedy. Und ich hatte dann gar nicht das Gefühl, dass es ein Unterschied war zwischen Männern und Frauen. Also ich habe nur Männer gehört, es gab einfach keine CDs von Frauen da bei uns in der Bibliothek. Aber der Unterschied in meinem Kopf war viel größer, der zwischen bist du deutschsprachig oder bist du englischsprachig? Also die Frage, ob ich als deutschsprachige Frau auftrete, ist so abwegig, wie ob ich als deutschsprachiger Mann auftrete. Also ich wusste gar nicht, dass es neben Otto und Emil auch noch was anderes gibt. Und Otto und Emil hielt ich einfach für so Zufallsprodukte und nicht etwas, das man auch werden kann.
Wann wurden Sie zum ersten Mal mit Erstaunen konfrontiert, dass man gesagt hat, das, was du da machst oder das, was sie da machen, das ist ja gar nicht das, was Frauen machen normalerweise?
Also ich glaube schon, auch in der Schule. Also ich war dann irgendwann dafür verantwortlich, dass wir den Lehrer besänftigen konnten in der Klasse. Das war in allen anderen Klassen immer irgendein Junge, der das gemacht hat. Und bei uns war das ich. Ich musste dann immer so mit dem Lehrer dealen. Ja, jetzt dürfen wir heute 10 Minuten früher raus, dafür machen wir das. Und ich war eigentlich immer nur moderieren zwischen der Klasse und dem Lehrer. Und das war so das, was ich gemacht habe. Aber ich war dafür auch nur eins von 2 Mädels in der Klasse. Also das war sehr ungewöhnlich.
Ich wollte gerade fragen, warst du in der gemischten Schule?
Es war so eine Schule mit Schwerpunktfach Mathematik.
Super.
Und da waren halt fast nur Jungs.
Ja, das ist toll.
Und die waren aber alle so sehr zart beseelt. Also die waren so sehr vorsichtig. Und denen hat das richtig gut getan, glaube ich, auch, dass dann so die Mädels 1-2 Jahre voraus waren und dann den Laden geschmissen haben. Und deswegen war das gar nie eine Frage, ob das okay ist, als Mädchen das zu machen, weil es sowieso so speziell war, ein Mädchen zu sein, dass wir nicht sagen konnten, ist es jetzt auch noch normal, dass die das auch noch machen.
Das heißt, diese Schule war eigentlich eine Art Trainingscamp für die spätere Karriere?
Ja, das sollte eine Schule ja sowieso sein. Also das ist eigentlich die einzige Aufgabe einer Schule. Aber ich glaube nicht, dass diese Karriere in meiner Schule vorgesehen war. Also die Berufsberaterin hat mir zumindest nie auch nur ansatzweise irgend so etwas als Katalog vorgelegt.
Aber ich finde, das als einzige oder als 2 Mädchen in der naturwissenschaftlichen Klasse zu sein und Mathe als Hauptrichtung zu haben, ist ja so ähnlich wie als Frau in der Satire tätig zu sein,
genau.
Weil es ist einfach ein Männergenre.
Ja, ich habe auch 2 große Brüder, also es war immer schon einfach normal.
Ich habe 4 große Brüder.
Ja? Ach, super.
Hey. In dem Fall habe ich jetzt gewonnen.
Du hast echt mich verdoppelt.
Dann sind Sie beide Profis. Krass. Und können mir sagen, was ist das Tolle dran an so einer Gemeinschaft mit einer Männermehrheit als einzige Frau oder als eine von wenigen Frauen. Man kann es ja auch umdrehen.
Also schön finde ich den Moment, wenn man merkt, dass es dem Mann gerade egal ist, ob man ein Mann ist oder eine Frau. Also das, weil man merkt das auch in der Unterhaltung, wenn dann der Schritt passiert, dass man gar nicht mehr als Frau wahrgenommen wird. Und das klingt ja erstmal wie was Unangenehmes, wenn man nicht als Frau wahrgenommen wird, weil jeder möchte ja gerne irgendwie auch als sexuelles Wesen erkannt werden. Ob man jetzt dann auch angesprochen werden will darauf oder nicht, ist eigentlich egal. Aber wenn man dann merkt, dass das für Männer auch was Befreiendes hat, dass dann eine Frau noch dabei ist, das fand ich immer sehr schön. Also das wurde mir auch schon oft gesagt, wenn dann irgendwie 8 Männer bei einem Poetry Slam auftreten und dann kommt noch eine Frau in den Backstage und sagen viele Männer, hey, das ist jetzt echt angenehm, jetzt irgendwie reißen wir uns jetzt alle zusammen. Aber ich weiß nicht, was Männer alleine machen. Also ich glaube,
das wissen
so
wir
schlimm
ja
sind sie nicht.
Wir werden es nie erfahren, fürchte ich.
Aber ich bin eh großer Fan von Männern. Also ich finde auch nicht schlimm, wenn viele Männer in einem Raum sind. Aber
Ich bin ja auch mit Männern persönlich befreundet.
Ja.
Also ich finde auch Männer, ich habe meine Band sind Männer, 4 Brüder zu Hause und ein Vater und meine Mutter auch, aber wir waren natürlich überwiegend Männer und ich bin eigentlich auch sozialisiert sozusagen in einem Männerhaushalt. Also in dieser Zeit, als ich aufwuchs in den 50ern, war das eine dolle Sache, dass ich sagen könnte, ich habe 4 Brüder. Weil die, also ich hatte zum Beispiel auch 4 Cousinen, also meine Patentante, die auch Maren hieß, hatte 4 Töchter im Alter von meinen Brüdern. Und da sagten die Leute immer, oh Gott, die Ärmsten, die müssen 4 Mädchen unter die Haube bringen. Und bei mir, wenn ich gesagt habe, ich habe 4 Brüder, haben die immer gesagt, toll.
Ja.
So, aber was macht das mit dem Selbstbewusstsein des Mädchens, was als jüngste Schwester von 4 Brüdern aufgewachsen ist, dass die bei den Mädchen immer sagen, das ist ja ziemlich schlimm für die Eltern. Oh Gott, naja, gut, muss man mal gucken, vielleicht kriegen sie es noch hin. Aber 4 Jungs sind ja, in den 50er Jahren war es ganz klar, ein Junge war, galt als was Tolleres als ein Mädchen. Und ich kam ja nun aus dieser Jungsfamilie. Ich war dann stolz, dass ich aus dieser Jungsfamilie kam, war aber ein Mädchen. Also ich glaube, da ist ein gewisser Zwiespalt. Ich möchte nicht sagen, der Nukleus zur späteren Feministin, aber irgendetwas ist doch mir in mir gesetzt gewesen, das zumindest befördert hat, dass ich mich mit den Geschlechterverhältnissen auseinandersetze.
Sagt Maren Kreumann in der Passage und ich schlage vor, darüber denken wir ein bisschen nach und hören Musik dazu.
Wishing and hoping and thinking and praying, planning and dreaming each night of his charms that won't get you into his arms. So if you're looking to find love, you can share. All you gotta do is hold him and kiss him and love him and show him that you care. Show him that you care just for him. To do, wear your hair just for him, 'cause you won't get him thinking and praying, wishing and hoping, 'cause wishing and hoping and thinking and praying, planning and dreaming his kisses will start that won't get you into his heart. So if you're thinking squeezing and loving, yeah, just do it, and after you do, you will be his. You gotta show him that you care just for him. Do the things he likes to do. Wear your hair just for him, 'cause you won't get him thinking and praying, wishing and hoping. Wishing and hoping and thinking and praying, planning and dreaming his kisses will start that won't get you into his heart. So if you're thinking how great true love is, all you gotta do is hold him and kiss him and squeeze him and love him, yeah, just do it. After you do, you will be his. You will be his. You will be his.
Maren Kreumann mit Wishing and Hoping. Das ist ein Song aus ihrem Bühnenprogramm In My 60s. Sie ist zu Gast in der Passage zusammen mit Hazel Brucker. Beide sind sie Frauen, die sich trauen, nämlich sich auf dem männlich dominierten Feld der Satire zu bewegen, sowohl mit dem gebotenen Selbstbewusstsein als auch mit einer unübertrefflichen Nonchalance, wie ich finde. Und das gilt für beide, obwohl sie stilistisch sehr weit auseinander sind. Das hören wir auch an diesen nächsten beiden Kostproben. Zunächst von Maren Kräumann.
Ich habe den Wagen nur kurz hier abgestellt und ich war
hier in dieser dunklen Gegend. Der Hauptbahnhof ist ja gleich um die Ecke.
Ja.
Das Verdeck, war das geschlossen oder?
Offen, aber da ist trotzdem alles alarmgesichert.
Waren Sie mit dem Wagen noch vorher in der Waschanlage?
Ja.
Haben Sie was getankt?
Ja, der Wagen war komplett voll. Warum? Worauf wollen Sie hinaus?
Ich will auf gar nichts hinaus. Wie würden Sie denn persönlich die Situation einschätzen? Glauben Sie nicht, dass Sie vielleicht ein bisschen aufreizend geparkt haben?
Aufreizend geparkt?
Ah ja, so ein elegantes Auto und dann oben ohne.
Der Wagen war doch sicher auch teuer.
Ja, sehr teuer. Ja.
Sie geben es also zu?
Ja.
Dann wünsche ich dir noch einen schönen Nachmittag.
Och, Mäuschen, Maren, im Ernst. Lernst du nie einen bei der Arbeit kennen? Ich meine, ihr habt doch da so sexy Praktikantinnen beim Fernsehen, dachte ich.
Wow, 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 Vorsicht. Dann würde ich ja das Machtgefälle ausnutzen zwischen mir und den...
Welche Macht? Du bist eine Frau.
Stimmt. Mon Dieu, Manu. Wie oft habe ich dir das schon gesagt? Du hast nicht zugenommen.
Angela hatte heute schon wieder Schokobons beim EU-Treffen dabei.
Angela, Angela, Angela. Ich sag dir, du frisst dieser Frau aus der Hand.
Sag mal, saß das Sakko schon immer so eng?
Du siehst 10-mal besser aus als alle anderen Regierungschefs. Hast du den Trump mal gesehen in letzter Zeit? So viel Schokobons kannst du gar nicht essen.
Und was ist mit Justin Trudeau? Der sieht doch schon ein bisschen besser aus als ich, oder?
Das ist doch der älteste Trick. Männer verbocken es und wer ist jedes Mal schuld?
Jogi Löw?
Auch. Aber natürlich im Wesentlichen wir Frauen. Das haben die uns so lange erzählt, dass wir inzwischen selbst dran glauben. Das hat ja schon in der Bibel angefangen. Adam hatte Bock auf Äpfel, hatte aber nicht die Eier, es Gott zu sagen. Eva musste mit irgendwelchen Reptilien rausziehen und auf die Bäume klettern. Da hätte wer weiß, was passieren können. Und jetzt bluten wir einmal im Monat, werden überall benachteiligt. Und sie machen sich Vorwürfe, weil ihr Schluffi mit Ende 40 noch mal eine Sinnkrise kriegt.
4 der gefühlt 1000 Stimmen von Maren Kräumann. Sie verwandelt sich meistens zumindest und hat dabei unendliche Varianten von Weiblichkeiten zur Hand. Hazel Brugger macht ziemlich genau das Gegenteil. Sie verwandelt sich eben gerade nicht.
Vielen Dank, Dankeschön. Das kenne ich überhaupt nicht, so eine Art von Begrüßung aus der Schweiz. Dort klatschen die Leute schriftlich. Da kriegt man dann so nach 3 Monaten einen Brief. Oh, es hat Ihnen gefallen. Und ja, sehr cool, danke schön. Ich habe immer ein bisschen Angst, wenn die Bühne so groß ist, dass die Leute sehen, dass ich nicht sexy gehen kann. Also ich kann so gehen, dass ich nicht umfalle, aber für eine Frau reicht's nicht. Das Gute ist, ich werde nicht angegriffen im Dunkeln. Man weiß bei mir nicht in der Dämmerung so, was ist es? Ich sehe aus wie eine Mischung aus einem Mann in der sexuellen Findungsphase und einem Nutztier, das zum ersten Mal Vic Medi-Night probiert hat. Man kann es nicht erkennen, aber bumsen will man es auch nicht.
Hazel Brugger, Ihnen gelingt es ja, diese Lässigkeit selbst bei Gala-Auftritten mit einem Bundesrat als Vorband, Stichwort Salzburger Stier, oder in Riesenhallen vor 14.000 Menschen zu behalten. Woher nehmen Sie diesen Magen?
Ich glaube, ich habe mich sehr früh schon mit dem Gedanken abgefunden, dass die Leute mich nicht als primär sexy wahrnehmen werden. Also ich glaube, Frauen können entweder sexy sein oder witzig und nett. Und wenn man witzig und nett ist, kann man dann durch das auch noch sexy wirken. Aber wenn man so als erstes Standbein Sexiness hat, dann muss man das wirklich sehr, sehr gut liefern jedes Mal. Und das schaffe ich einfach nicht. Also das geht einfach nicht. Deswegen denke ich dann immer, wenn der Plan B solide funktioniert, dann können wir am Plan A improvisationsmäßig arbeiten.
Da interessiert mich sehr Ihre Ansicht, Maren Kräumann, weil wenn man Sie auf der Bühne sind unglaublich anmutig, unglaublich elegant. Das hindert Sie aber überhaupt nicht dran, auch scharf zu sein. Wie stehen Sie zur Einschätzung von Hazel Brugger?
Also das ist die Einschätzung einer jüngeren Frau, wo es schon okay war, wenn man nicht sexy ist und wo einem trotzdem zugehört wurde auf der Bühne. Also ich bin tatsächlich sozialisiert, also Kabarettistinnen machen auch Karriere durchs Fernsehen und beim Fernsehen, bei uns, gibt es die sogenannte, was ich die Erotikhürde nenne. Das ist so wie ein Numerus Clausus, nur nicht nach Noten, sondern nach Aussehen. Und wenn man irgendwie so eine, irgendwie blond möglichst, aber auch dunkelhaarig oder sexy oder also viel Busen oder auch ganz dünn, so das, also dem Schönheitsideal entspricht, dann wurde man nach einer Weile, sagen wir mal ab den späten 90ern, zugelassen auch für witzig sein. Und das gibt ja kein realistisches Bild von witzigen Frauen, weil oft sind die witzigen Frauen, die auch gut schreiben, die sehen vielleicht aus wie eine Intellektuelle, haben vielleicht kürzere Haare, die vielleicht schon grau sind, haben kürzere Beine, tragen eine Brille oder so. Die kommen ja gar nicht vor eine Kamera. Die sind bei uns gar nicht vor eine Kamera gekommen. Während Männer sehr unterschiedlich sein dürfen. Die dürfen das Original sein, mit Dialekt oder ohne. Die dürfen irgendeinen schrabbeligen Hut aufhaben. Die dürfen intellektuell aussehen. Die dürfen jede Erscheinungsform haben. Und deswegen ist die Vielfalt bei den Männern, die komisch sind, sehr viel größer. Wir mussten irgendwie durch diese Erotikhürde durch. Und dann, wenn du das geschafft hast, dann darfst du sogar, also dann darfst du alles, dann darfst du Tatortkommissar, dann darfst du Preise überreichen, dann darfst du eigentlich auch alles spielen, wenn du die Erotikhürde geschafft hast. Wenn du sie nicht schaffst, also dann verschwindest du in der Versenkung. Und dann kannst du irgendwie Autorin werden oder ein eigenes Theater aufmachen. Oder ich kenne ja Kolleginnen, die dann irgendwann nicht ins Fernsehen kamen. Die haben tapfer, die haben vielleicht Unterricht gegeben. Oder eben Lisa Pollitt, die ich toll finde, macht ein eigenes Theater in Hamburg. Großartig, sehr radikal, wunderbar. Aber es ist eben nicht die Fernsehkarriere. Und es hängt damit zusammen, dass sie nicht aussieht wie eine Fernsehperson. So, und ich habe... bin ja ins Fernsehen gekommen als Schauspielerin, als Pfarrersfrau in Oh Gott, Herr Pfarrer. Das war vor 30 Jahren ungefähr eine Fernsehserie. Und da bin ich irgendwie gerade mal so durchgekommen mit der Erotikhürde, weil sie auch eine Frau haben wollten, die sozusagen von der Frauenbewegung schon beeinflusst ist. Ich war die erste Serienmutter, die sozusagen feministische Positionen vertreten hat. Und da konnten sie nicht die üblichen Schauspielerinnen nehmen, da kam ich ihnen gerade recht. Und hinterher dachten sie dann, ach, ist so eine blonde Frau, da können wir auch mal eine Fernsehsendung geben, wird nicht weiter schlimm sein. So, und dann, so kam ich sozusagen auf, weil die mich eigentlich falsch eingeschätzt haben, kam ich an meine Fernsehsendung, glaube ich. So, also das aus, und dann konnte ich das brechen. Natürlich breche ich das wie verrückt und deswegen, ich nutze auch dieses Rollenspiel, um eben diesen Sachverhalt vorzuspiegeln und zu zeigen, wie pervers es ist. Dass wir so, also meine Generation eben so wahnsinnig stark nach dem Aussehen besetzt wurden. Und das ist ein Rollenspiel eben super, um das zu zeigen.
Aber wenn ich jetzt ins Fernsehen gucke, kann ich ja nicht erkennen, dass sich da tatsächlich unvorteilhaft aussehende Frauen etablieren könnten. Also sie tauchen vielleicht mal in der Talentshow auf, ja. Aber wenn wir so renommierte Sendungen nehmen wie Die Anstalt, auch da sehen die klugen Frauen, die ausgewählt werden, sehen in der Regel auch aus.
Es ist immer noch, das gilt immer noch mit der Erotikhürde, meiner Meinung nach. Und ich finde, also man könnte ja die Forderung auch aufstellen, das tun zum Beispiel jetzt die Theaterfrauen in Deutschland, die für eine Quote sind, also die dafür sind, dass mehr Frauen in Führungspositionen sind und auch andere, dass Frauen auch andere Rollen kriegen im Theater. Die haben zum Beispiel eine Forderung, mehr hässliche Frauen auf die Bühne. Fand ich schon wieder großartig. Weil da kommt ein bestimmter Typus von Frauen darf nicht vorkommen. Auf Bühnen nicht und im Fernsehen nicht. Und am schlimmsten verachtet und gebasht werden eben intellektuelle Frauen oder Frauen, die Ausstrahlung von Intellektualität haben, die werden gehasst. Das wurde auch an mir gehasst, dass ich diesen kleinen Touch von, dass man könnte auch schlau sein, also lesbisch ging noch, feministisch okay, aber intellektuell, boah, ganz unmöglich. Und das ist immer noch so. Und klar, ich bin so sozialisiert worden, dass man sagte, irgendwie, es wurde oft bei Frauen an der Brille festgemacht. Mein letzter Wille, eine Frau mit Brille. Ja, genau. Frau Peter trägt eine Brille. Ich bin auch kurzsichtig, will ich nur mal sagen.
Ich trage auch Kontaktlinsen.
Ja, gut. Wir sind alle so. Mein letzter Brillenschlange oder Blaustrumpf oder es gibt ganz viele Adjektive oder auch Substantive, die Frauen, die intelligent sind oder ihr Hirn nutzen oder politisch sind, diskriminieren. Und das ist immer noch nicht vorbei.
Es gibt dazu einen wunderschönen Satz von Ihnen, Frau Kreumann. Sie haben mal gesagt, Satiriker sind Menschen, die die Welt erklären. Von Frauen lässt man sich nicht gern die Welt erklären. Deswegen gibt es so wenige Frauen, die in der Satire reüssieren. Mich würde interessieren, Haselbrucker, was fällt Ihnen ein zu diesem Satz?
Ich glaube schon, dass es als Frau, also erstmal muss ich sagen, ich kann nicht genau einschätzen, wie sehr ich unter meinem Frausein leide, weil ich keinen Vergleich habe. Also ich möchte jetzt auf keinen Fall so rüberkommen, als fände ich das schlimm. Ich glaube auch, um kurz an das von vorher anzuschließen, dass es auch für Männer eine Erotikhürde gibt oder zumindest geben sollte. Also manchmal denkt man echt so, der ist jetzt unter dieser Hürde runter durchgeklettert, weil man freut sich ja grundsätzlich, wenn man abends nach dem Arbeiten nach Hause kommt, einfach attraktive Leute anzuschauen, weil man dann denkt so, ah, okay, die Welt ist doch gar nicht so schlecht. Aber ich glaube, als Frau, wenn man auftritt, ist es halt sehr oft so, dass viel, also 50% der Kommentare gehen eigentlich nur darum, wie man aussieht. Und wenn man Glück hat, sind die anderen 50% im Zusammenhang mit dem, was man gesagt hat. Was natürlich extrem von Vorteil ist für eine Frau, die gut aussieht und nichts zu sagen hat.
Super.
Aber
super.
Für alle
das ist unser großer Vorteil dieses Geschlechts.
Ja. Aber für alle anderen ist es nicht gut. Ja, es ist schade. Und ich finde es vor allem für den Humor sehr schade, dass ganz oft Frauen dann denken, dass es witzig ist, wenn man zum Beispiel ironisch sexy ist. Aber man kann halt nicht, man kann nicht ironisch seine Brüste zeigen. Nee. Also der Reiz ist extrem da, der ist biologisch und ganz konkret. Und es nützt nicht, etwas zu ironisieren, was nicht auf einer ironischen Ebene wahrgenommen wird. Und deswegen ist es immer ganz schade zu sehen, dass dann viele einfach die Ebene verpassen, die ironische.
Genau.
Ils veulent m'offrir des voitures, des bijoux et des fourrures, ou à jamais. Mettre à mes pieds leur fortune et me décrocher la lune, toi jamais. Et chaque fois qu'ils m'appellent, ils me disent que je suis belle, toi jamais. Ils m'implorent et m'adorent, mais pourtant moi je les ignore. Tu le sais. Homme, tu n'es qu'un homme comme les autres, je le sais. Et comme tu es mon homme, je te pardonne et toi jamais. Ils inventent des histoires que je fais semblant de croire, toi jamais. Ils me jurent fidélité jusqu'au bout de l'éternité, toi jamais. Et quand ils me parlent d'amour, ils ont trop besoin de discours, toi jamais. Je me fous de leur fortune qu'ils laissent là où est la lune, sans regret. Homme, tu n'es qu'un homme, comme les autres, je le sais. Comme tu es mon âme, je te pardonne, et toi, jamais. Tu as tous les défauts que j'aime, et des qualités bien cachées. Tu es un homme, et moi, je t'aime, et ça ne peut pas s'expliquer. Car âme, tu n'es qu'un homme, comme les autres, je le sais. Comme tu es mon âme, je te pardonne, et toi, jamais.
Die Kabarettistin und Schauspielerin, die auch eine Sängerin ist, Maren Kreumann. Sie ist heute zu Gast in der Passage auf SRF 2 Kultur, zusammen mit Hazel Brucker. Im Raum steht die Frage, wie es kommt, dass im Kabarett zwar die Frauen im Publikum traditionell in der Mehrheit sind, sie auch in der Comedy als Interpretinnen glänzen dürfen, aber als Urheberinnen, also als Autorinnen, noch immer Mangelware sind. Wenn wir diese Frage in diesem Rahmen erörtern, dann mit zwei Frauen, die es trotz allem geschafft haben und sich beide als feste Größen im deutschsprachigen Kabarettfeld etabliert haben. Wenn Hazel Brugger für das ZDF, für die Heute-Show, sich unter Parteifunktionäre mischt oder unter das Wahlvolk, dann bleibt kein Auge trocken.
Zeiten des Rechtspopulismus sind auch Zeiten für die linke Satire. Was ist Ihr persönlicher Humor?
Mein persönlicher Humor mit Blick auf Linkspopulisten?
Oder was auch immer Sie unter Humor verstehen.
Ich soll jetzt einen Witz machen?
Wenn Sie möchten, sehr gerne.
Also, ich mache mal einen Witz. Die Kanzlerin ist immer noch nicht zurückgetreten. Das ist doch eigentlich ganz schön witzig, oder?
Ja, ich würde sagen, hier haben Sie das Publikum für diesen Witz gefunden. Viel Erfolg beim Open Mic. Was kann ich denn konkret machen, um für Sie die Öffentlich-Rechtlichen besser zu gestalten?
So ein Interview wie heute.
Mit Ihnen?
Ja.
Also Sie wollen einfach im Fernsehen kommen und dann ist gut?
Nein, ich will nicht ins Fernsehen kommen, aber so ein faires Interview, wo nicht die Hakenfragen gestellt werden, wohinter dann große Public Relation gemacht wird.
Also nicht, dass ich Sie jetzt so Sachen frage wie, ist es nicht wirklich so, dass nicht nur Nazis die AfD wählen, sondern auch einfach Idioten?
Genau, das wären die Fragen, die mir nicht gefallen würden und die sind leider zu oft gefallen.
Hazel?
Ja?
Nimmst du mich mit in die Schweiz?
Nein, wir nehmen keine Ausländer.
Nazi.
Auch Maren Kräumer nimmt sich der AfD-Thematik an und auch sie hat im folgenden Ausschnitt die Wähler im Blick.
Frau Doktor, was stimmt denn nicht mit mir?
Ich muss natürlich noch einige weitere Untersuchungen machen, aber ich fürchte, Sie sind AfD-positiv.
Was? Aber das kann doch gar nicht sein.
Das ist inzwischen in Ihrem Alter relativ weit verbreitet. Meine Praxis ist voll von Menschen wie Ihnen.
Ja, aber das kriegen doch nur Menschen, die, Sie wissen schon, ihre Risikogruppen.
Ostdeutsche und CSU-Politiker? Nein, das ist längst nicht mehr so. Das kann inzwischen jedem passieren.
Aber das war doch früher nicht so.
Früher wurde ja auch flächendeckend geimpft. Da waren fast alle Deutschen immun dagegen, aber heute...
Was denken Sie denn, wo habe ich mir das eingefangen?
Sind Sie häufiger im Internet? Facebook, Twitter, Bild.de. Und verspüren Sie ein Jucken in den Fingern, wenn Sie einen Tweet ablassen? Gegen Flüchtlinge zum Beispiel? Dann haben Sie vermutlich auch eine Filterblasenentzündung. Das passiert häufiger, wenn die Infektion schon weiter fortgeschritten ist.
Mein Gott. Und ist das denn...
Tödlich? Leider nein.
Sagt Maren Kräumann als Ärztin in ihrer eigenen Sendung. Sie beide verzichten auf das klassische PolitikerInnen-Bashing. Sie wenden eine andere Methode an, um sich mit Politik herumzuschlagen, sie zu entzaubern. Was hat Sie bewogen, diesen weniger konfrontativen, aber doch auch sehr scharfen Weg einzuschlagen?
Also natürlich haben wir bei unserer Sendung ganz lange überlegt, was kann man zur AfD machen. Und es gibt ja Kolleginnen, die zum Beispiel Parodien machen von Beatrix von Storch oder
Frauke Petri.
Frauke Petri, ich verdränge immer den Namen schon wieder. Frauke
aber Petri. Die ist ja auch, glaube ich, nicht mehr in der AfD, oder?
Die ist auch nicht mehr in der AfD, aber die war sozusagen die Figuren, die man jetzt, Alice Weidel oder so. Man kann als Frau natürlich eine Parodie von einer AfD-Frau machen. Und das fand er, ich hatte immer so ein bisschen zwiespältiges Gefühl dabei, weil es gleichzeitig die auch zum Popstar macht. Weil man freut sich, wann kommt wieder jetzt Alice Weidel oder so. Und es ist auch keine inhaltliche Auseinandersetzung. Und wir haben wirklich ziemlich lange gebraucht und ziemlich viel verworfen, bis wir auf diesen Sketch eben gekommen sind, diese Art, dass man sagt, er kommt als Patient und es ist eine Krankheit. So, das kannst du einmal machen und dann ist vorbei. Aber so, das fanden wir eine gute Art, weil es auch nicht moralisch und so, wir triefen vor Empörung und wir sind selber angefasst und wir müssen etwas zu diesem schrecklichen Thema sagen. Man wird selber nicht so wehleidig, sondern es hat sozusagen den naturwissenschaftlichen Aspekt nach außen gekehrt. Und da ist so eine gewisse Kühle und Lakonie denkbar. Und
das fand ich schön. Das ist ja auch etwas, was Sie haben. Wenn Sie mit diesen Damen und Herren Politikern sprechen, dann wirken Sie ja als erstes mal eben nicht wie eine, die kläfft, sondern genau im Gegenteil. Sie sind wahnsinnig ruhig, sehr, sehr höflich und lassen sie eigentlich in der Regel voll auflaufen. Lassen sie sich selber blamieren. Wie kam es zu diesen Interviews? Mittlerweile haben Sie da eine gewisse Meisterschaft auch entwickelt, Hazel Brugger.
Also ich finde es grundsätzlich nicht gut, unhöflich zu Leuten zu sein, einfach nur, weil man es kann. Und ich finde das Schwierige bei der AfD oder bei
dem Werdegang der AfD, dass sie einfach so gefühlt aus dem Nichts kam und dann erst einmal die Mitglieder und vor allem die Wähler gar nicht als Menschen mit echten Problemen wahrgenommen wurden. Und dass das dann auch in der Unterhaltungs- oder gerade in der Satire-Szene eine große Frage dargestellt hat, sollen wir sie jetzt vermenschlichen oder eben nicht? Und sehr viele haben dann gesagt, so nein, auf gar keinen Fall vermenschlichen, auf Distanz gehen. Aber ich finde es gerade dann spannend, wenn man merkt, das sind auch Menschen, aber diese Menschen machen trotzdem etwas, das nicht gut ist. Weil jemand, der kein Mensch ist und der etwas macht, das nicht gut ist, das kann man ja auch gar nicht lösen, das Problem. Und ich glaube jetzt nicht, dass wir, also ich weiß nicht, vielleicht denkt Maren da anders, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das tut. Also ich denke nicht, dass sich Leute dann diese Videos anschauen und dann aufhören, AfD zu wählen. Aber es weist einfach auf ein Problem hin und gibt dem Ganzen aber nicht das Gewicht, dass man noch mehr Angst davor kriegt.
Genau, es nimmt einem selber das Pathos, was man hat in dem Entsetzen darüber, dass die so viele Stimmen kriegen. Es nimmt einen die eigene Wehleidigkeit ein bisschen, die eigene Pathetik, wenn man einfach so einen Witz macht und so was Trockenes, was du eben machst, dieses Auflaufen lassen, finde ich eine großartige Form, mit der AfD umzugehen, die zuerst in Sicherheit zu wiegen, wie das eben gezeigt wurde in den Beispielen, und dann, zack, dekouvrieren sie sich selber. Das ist die hohe Kunst.
Und das ist ja eigentlich eins der Kerngeschäfte der Satire, Leute oder ihr eben Leute zu entlarven und zu zeigen, den Unterschied zwischen dem, was sie erzählen, und dem, was womöglich ist, oder sie zu konfrontieren.
Ich finde die Figur Alice Weidel total interessant, wenn es um Rechtspopulismus und Feminismus geht, weil man muss ja dann eigentlich mit Sexismus gegen rechts ankämpfen, oder? Also wenn die AfD wirklich konsequent sexistisch wäre, dann würde sie ja auch nicht regieren. Und ich glaube, Gauland alleine würde den Laden weniger gut zusammenhalten.
Ja, ja. Die arbeiten mit den Paradoxen. Also ich meine, Alice Weidel ist eine Lesbe, die mit einer Sri Lanka-Frau zusammen ist, in der Schweiz lebt und zwei Kinder großzieht und plädiert dafür, dass die heterosexuelle Familie das einzige Modell ist. Das ist so ein Widerspruch. Man fragt sich, warum das so lang, also eigentlich, warum das so lange hält, warum die eigenen Wähler dieser Frau trauen. Das ist ja ein Widerspruch in sich.
Ich glaube, dass das ja sehr viel damit zu tun hat, dass die Wähler, nicht nur der AfD, aber grundsätzlich viele Leute einfach einen sehr tiefen Selbsthass verspüren und das dann immer fast schon für respektabel halten, wenn Leute so ganz aktiv gegen ihren eigenen Lifestyle vorgehen.
Selbsthass ist ein gutes Thema bei diesem, gerade bei Alice Weidel. So, Lesben und Selbsthass, homosexuelle Selbsthass. Man kann trotzdem Homosexuelle bashen und es selber sein. Das ist schon sozusagen eine neue Stufe.
Ja,
ich meine, was waren vor, sagen wir mal, vor 10 Jahren die Parade-Homosexuellen Volker Beck und Klaus Wowereit? Und jetzt ist es Jens Spahn und Alice Weidel. Das ist, da müssen wir uns auch was zu überlegen.
Würdest du Alice Weidel bei einer Pride Parade dabei haben wollen oder nicht?
Nee.
Ja. Ich muss lachen, weil ich mir gerade vorstelle, wie sie ja so vorne die Fahne schwingt.
Ja, das würde, also mein Jens Spahn, das ist anders. CDU und AfD ist wirklich ein Unterschied.
Ja.
Aber Alice Weidel, das ist jemand, die wirklich gegen unsere Lebensform argumentiert. Also solche zum Beispiel. In den USA, dass man jemand geoutet hat, fing bei solchen Menschen an. Also das Outing war nicht dazu gedacht, dass man Menschen denunzierte, die homosexuell sind, sondern dass man rechte Politiker outete und sagte, die sind in Wirklichkeit selber homosexuell und deswegen machen wir es jetzt öffentlich. Das war vor 20, 30 Jahren der Beginn sozusagen des Outings, was Rosa von Braunheim dann so ein bisschen in eine andere Richtung gemacht hat. Aber und das funktioniert irgendwie jetzt immer noch nicht bei Alice Weidel. Also ja, über den Selbsthass, das ist eine Erklärung. Aber sie wollen auch, glaube ich, sie wollen sich als fortschrittlich darstellen. Sie wollen damit, dass sie jemand wie Alice Weidel als Führungskraft haben, wollen sie sagen, ja, wir sind ja gar nicht so, wie die uns immer unterstellen. Ich glaube, das spielt auch eine Rolle. Und dass sie Frauen als Führungsposition haben, das passt ja eigentlich auch nicht in ihr Weltbild. Aber es kommt irgendwie gut. Es sieht so modern aus. Mhm. Es ist so scheinmodern.
Ist das, was Sie, diese Diskussion, die Sie beide jetzt hier gerade führen, auch ein bisschen Teil oder zuweilen Teil Ihrer Arbeit, dass man versucht zu ergründen, was hinter bestimmten Bewegungen steckt, um sie dann entsprechend sezieren zu können?
Ich würde sagen, das ist ungefähr 85% der Arbeit. Einfach ja. da zu sitzen und sich Gedanken zu machen. Und das Schwierige daran ist dann, dass man immer so, eigentlich muss man immer so lange drüber nachdenken, bis man kurz vor dem eigenen Zerbrechen ist. Und dann muss man die Handbremse ziehen und sagen, okay, jetzt muss ich daraus was Positives, Konstruktives kreieren.
Also was sicher nie geht, ist das, was das Offensichtliche ist, zu thematisieren.
Oder selten. Machen manche, aber es ist die Frage, ob man das dann wählt. Also ich bin auch Fan von lange drüber reden, also würde ich dir recht geben. Wir sitzen in unserem Autorenteam, wir haben ein Team von mehreren Leuten, sonst könnte ich so eine Sendung gar nicht machen. Und wir ringen um die Haltung, die wir dazu haben. Das ist der erste Schritt, zu wissen, wie man selber dazu steht und was für eine Haltung können wir vis-à-vis diesem Problem einnehmen. Und dann überlegt man, stormt, verwirft. Bei uns wird auch viel verworfen und irgendwann fällt es einem dann vielleicht, wenn man anfängt neu zu denken und wieder eine Lockerheit kriegt, weil man sich auch manchmal einkrampft auf ein Thema, dann auf einmal kommt die rettende Idee, dann kann man es machen. Aber ich würde auch lieber ein Thema nicht behandeln, als was Vordergründiges zu machen. Also zum Beispiel Trump ist auch so ein Thema, was soll man zu Trump machen? Nee, alle haben irgendwas dazu gesagt, der macht selber seine... Der denunziert sich selber eigentlich. So, dann lässt man die Finger davon. Also ich weiß nicht, wie...
Ich würde jetzt gerne nochmal die Biege wieder weg vom Trump machen, sondern mich würde interessieren, Häselbrucker, Sie treten allein auf, Sie gehe davon aus, dass Sie Ihre Texte auch allein schreiben, aber irgendeinen Austausch, stelle ich mir vor, wird es geben müssen oder sollte es geben oder diskutieren Sie da vor allem mit sich selbst?
Nein, ich habe so ein paar sehr gute Freunde, mit denen ich mich austausche und bei dem, was ich auf der Bühne versuche zu machen, geht es hauptsächlich darum, dass ich eine sehr sperrige Idee versuche, stromlinienförmig an den Mann und die Frau zu bringen. Und dann geht es meistens einfach darum, funktioniert dieser Gedanke? Also wollen die Leute mir jetzt folgen, wenn ich diesen Gedanken äußere? Und sind sie bereit, diesen Gedanken auch als ihren Gedanken anzunehmen? Und dann geht es einfach darum, also da arbeite ich dann auch mit Regisseuren, in welcher Reihenfolge mache ich das? Und dann arbeite ich daran, welche Wörter kann ich weglassen, damit das alles möglichst schnell ins Gehirn kommt. Aber der Bärenanteil der Arbeit ist schon einfach, mich immer wieder mit neuen Leuten auszutauschen zu Themen, die ich für relevant halte und von denen ich glaube, dass sie auch für das Publikum relevant sein könnten.
Wir kommen langsam zum Schluss dieser Passage. Mich würde sehr interessieren, als abschließende Frage an Sie beide, was denken Sie, müsste passieren oder muss passieren, damit mehr Frauen sich auf diese Strecke, auf diesen Weg wagen, Satire zu denken und Satire zu schreiben und Satire dann auch auf die Bühne zu bringen?
Ich glaube, Vorbilder sind total wichtig. Ich glaube, dass du wahnsinnig wichtig bist. Du stellst was vor, was es noch nicht gibt. Du bist eine erkennbar intellektuelle Frau. Großartig. Gibt's noch nicht. Ja, das ist... Man muss es sehen, dass das geht.
Nächstes Mal ziehe ich nicht die Kontaktlinsen an, sondern die Brille. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man jetzt nicht denkt, oh, jetzt müssen so viele Frauen wie möglich auftreten, weil jede Frau, die nicht gut ist, ist ja dann auch wiederum ein Schritt zurück. Also wenn man dann eine Frau sieht, die dann jedes Klischee bedient und die dann einfach nur einen tiefen Ausschnitt hat und dann gar nichts Gutes sagt, dann weiß ich nicht, ob eine Frau, die wirklich Ideen hat, aber dafür nicht so einen tiefen Ausschnitt, ob die dann nicht davon wiederum abgeschreckt sein könnte, vielleicht. Aber
wieder die Erotikhürde, würde genau. man sagen. Gegen die Erotikhürde weiterzuarbeiten und sich auch da zu artikulieren. Also insgesamt den Blick auf Frauen ja zu ändern. Also das können wir jetzt wir nicht alleine, aber wir können uns da eingliedern in Bewegungen, die es gibt und die verstärken. Also ja.
Und im Radio könnten Sie trainieren, weil da dieses Aussehen nicht so eine Rolle
spielt. Das ist so toll am Radio. Ich liebe Radio.
Ja, und Maren ist gerade nackt. Also ich komme gar nicht drauf klar. Ich finde es eigentlich, es grenzt an Belästigung. Aber da sie schon etwas älter ist, ist es Belustigung. Noch, ne? Ja.
ins Gelächter hinein bedanke ich mich bei Ihnen, dass Sie sich für dieses Gespräch Zeit genommen haben. Zeit, die Sie beide wahrscheinlich gar nicht unbedingt wirklich haben. Hazel Brugger, in wenigen Stunden steht sie wieder auf der Bühne für ein Tryout ihres neuen Programms Tropical. Und Maren Kreumann, die extra aus Köln von den Dreharbeiten zu neuen Folgen ihrer Sendung Kreumann angereist ist. Ganz herzlichen Dank. Das war die Passage mit der Gastgeberin Barbara Peter, redaktionelle Mitarbeit Bernhard Senn und Lukas Holliger, Technik Miriam Emenecker.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.